Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Willkommen bei Doppelspitze, dem Podcast des Staatsanzeigers mit
Leonie Henes, Volontärin,
und Raphael Begowski, Chefredakteur des Staatsanzeigers. Tja, Leonie, hast du mir was zu sagen?
Nö. Ganz einfache Antwort. Nein.
Darfst du überhaupt sprechen?
Auch nicht. Fragst du mir warum?
Ein Maulkorb wurde verhängt.
Ein Maulkorb. Klingt nicht so nett.
Nee, klingt nicht so nett. Wir haben eine lustige Karikatur gehabt im Staatsanzeiger, wo alle Verhandler der grün-schwarzen Koalition mit Klebeband ihren Mund zu hatten. Und Hagel sagt, wir haben einen Maulkorb.
Redeverbot quasi.
Sozusagen. Ja, worauf spielen wir ab? Auf die Koalitionsverhandlungen zwischen Grün und Schwarz, die stattfinden gerade.
Die überraschend schweigsam sind, nicht wahr?
Ja, das war also tatsächlich auch letzten Dienstag, als Herr Özdemir und Herr Hagel auf getrennten Wegen in der Königstraße auf das Haus der Geschichte zugelaufen sind, auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten, schon interessant.
Du warst vor Ort, richtig?
Ja, und es war sehr kalt, es war 5 Grad. Es war ein sehr, sehr sonniger, aber auch sehr, sehr kalter Morgen.
Und dann standest du da völlig umsonst, keiner hat mit dir geredet.
Ja, sozusagen. Es war sogar noch interessanter. Wir wussten gar nicht, wer kommt von vorne und wer kommt von hinten. War so ein bisschen ein Verwirrspiel, so ein bisschen eine Schnitzeljagd. Und erst kurz davor war klar, beide kommen von vorne ins Haus der Geschichte rein. Und dann sind wir Journalisten im Stechschritt schnell mal nach vorne gelaufen. Ich konnte ja noch ganz gut mitlaufen, aber die Kameramänner hatten da was zu schleppen. Ja.
Und dann habt ihr irgendwas aus unseren lieben Politiker rausbekommen?
Guten Morgen. Tatsächlich haben beide Guten Morgen gesagt. Also es war schon Bild so ein bisschen wie bei 12 Uhr mittags, dem berühmten Western. Die 7 Verhandler der Grünen kommen so über die Königstraße gelaufen, nebeneinander aufgereiht und sagen Guten Morgen. Und dann hat ein Journalist gefragt, worum geht es heute? Dann hat Cem Özdemir gesagt, um die Zukunft des Landes.
Sehr allgemein gehalten.
Mehr war nichts rauszuholen. Aber die CDU war noch schweigsamer. Die kam etwa 13 Minuten später, nämlich genau Punkt 10 Uhr, ja, pünktlich, wie man sich es gehört, als bürgerlich-konservativer Politiker. Und die haben nur Guten Morgen gesagt.
Also da fange ich jetzt direkt an, dir zu widersprechen.
Ja?
5 Minuten vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit.
Das macht der Schwabe, das stimmt, ja.
So, also Punkt 10 wäre eigentlich schon fast zu spät gewesen.
Das ist es. Vielleicht auch ein bisschen Verhandlungstaktik, weil es geht ja bei solchen Situationen auch immer, wer kommt zuerst, wer wartet auf wen, wer muss auf wen warten. Na, das sind ja alles Geschichten, die damit reinspielen.
Aber kommen wir zunächst mal zu unserem Werbepartner und Sponsor, dem Sparkassenverband Baden-Württemberg. Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten. Denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon mal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkasse nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere.
Ja, aber was ist denn passiert? Vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen genauer drauf. Es war die erste Sondierung. Eine Sondierung ist noch keine Koalitionsverhandlung. Na, das ist erst mal vorher ein bisschen miteinander reden, abtasten. Das eigentliche Wunder war, dass diese Sondierung überhaupt erst stattgefunden hatten. Weil davor gab es ja sehr viel Schweigen, sehr viel Ärger, sehr viel Aufregung zwischen den beiden Parteien. Mehr als man das so erwartet hat. In Rheinland-Pfalz haben die schon nach 3 Tagen verhandelt.
Aber Raphael, erleuchte mich mal. Wie kann das sein, dass wir eigentlich aktuell eine grün-schwarze Regierung haben? Das hat jetzt jahrelang funktioniert in den meisten Fällen und plötzlich macht das so Probleme.
Das ist sehr interessant, die Frage, weil eigentlich sind alle Akteure dieselben, bis auf einen, bis auf Cem Özdemir. Alle anderen kennen sich seit Jahren. Ne? Also alle sind in Koalition verbunden, man kennt sich, man hat schon miteinander gearbeitet, man hat Kompromisse geschmiedet. Und eins dürfen wir nicht vergessen, bis 10 Tage vor der Wahl ist dieser Wahlkampf absolut fair gewesen. Die haben sich nicht auch nur ein Jota persönlich angegriffen, sich nicht mal erwähnt, die beiden Spitzenkandidaten.
Und dann?
Und dann kam das Eva-Video und der Vorwurf der Schmutzkampagne. Plötzlich hat der Wahlkampf Schärfe bekommen. Aber er war auch plötzlich ganz spannend, weil gleichzeitig, und es war tatsächlich nicht kausal, aber gleichzeitig sind die ersten Umfragen herausgekommen, die die Grünen plötzlich gleich aufsahen.
Und zuvor war es ja dann doch so, dass die CDU den Grünen was voraus hatte. Ein paar Prozentpunkte.
Sogar ziemlich viele, wenn wir das mal sehen. Ne? Vor ein paar Monaten hatten die fast sogar 10, 11 Prozentpunkte voraus. Und plötzlich lagen die gleich auf. Und das hat eine Dynamik reingebracht. Aber entscheidend war, glaube ich, dass das Video, in dem Hagel sich ja ungeschickt geäußert hat gegenüber einem Journalisten, der von einem Besuch an einer Realschule erzählt hat, ist ja schon oft erzählt worden, die Geschichte, plötzlich eine mediale Bedeutung gegeben hat und dann auch eine gewisse Schärfe in den Wahlkampf reingebracht hat.
Also ich kann mich an den Tag erinnern, wo dieses Video das erste Mal aufkam. Und ich weiß noch, dass ich dir morgens geschrieben hatte, Raphael, ich habe da gerade was auf Social Media entdeckt.
Ich erinnere mich, ja.
Und dann stand das noch nirgends. Und du hast mir einfach nicht geantwortet. Ich habe dich gefragt, soll ich da eine Meldung draus machen? Und von dir kam einfach nichts.
Ja.
Da war ich ziemlich beleidigt mit dir am Ende vom Tag.
Kann ich sogar gut verstehen. War aber tatsächlich keine Missachtung. Ich hatte tatsächlich keine Zeit zu antworten. Blöde Ausrede, ich weiß. Aber da steckt auch, glaube ich, eine gewisse Symbolik dahinter. Ganz ehrlich, ich hatte nicht gedacht, dass dieses Video so eine Bedeutung bekommt. Ich habe das ja gesehen, was da im Social Media rumgeschickt wurde. Habe gedacht, naja, blöd würde ich nicht heute sagen, aber so what? Ja? Also was ist das für ein großes Thema? Und dann ist das Thema im SWR Triell von der AfD nochmal aufgebracht worden. Hagel hat dann eine, naja, vielleicht etwas ungeschickte Erwiderung gegeben. Ja, das sei Mist, aber seine Frau hat ihm auch damals den Kopf gewaschen. Und dann war, glaube ich, irgendwie das Verhängnis im Gang, weil dann haben sich alle Medien bis zum Spiegel, Süddeutsche Stern, drauf gestürzt. Und plötzlich war es ein nationales Thema.
Aber ich finde, wir sollten auch drüber reden. Und ich weiß, wir unterscheiden uns da vielleicht so ein bisschen in unserer Meinung, in unserer Denkweise. Aber ich habe das Video damals gesehen und das lag damals ungefähr bei 30.000 Likes. War also noch gar nicht so hochgekocht. Ich habe mir aber schon damals gedacht, hey, da wird erstens sehr viel mit Framing gerade gemacht. Also die Dame, die das online gepostet hatte, das war ja eine grüne Bundestagsabgeordnete.
Genau, so im Ei aus Karlsruhe.
Genau. Und sie hat natürlich dieses Video von Hagel zusammengeschnitten mit einem Statement von sich selbst, wo sie ihm erklärt hat, warum es so daneben ist, was er hier gerade gesagt hat. So. War auch daneben. Möchte ich hier mal kurz festhalten?
Absolut.
Geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich habe das damals gehört, habe mir gedacht, okay, Realschule. Dieses Mädchen war maximal 16 Jahre alt, wenn es denn die Abschlussklasse war, minderjährig und wird wirklich auf ihr Aussehen reduziert und nicht auf das, was sie inhaltlich gesagt hat, nicht auf ihre Frage. Er geht wirklich einfach nur auf das Aussehen von diesem 16-jährigen Kind ein. Daran habe ich mich sehr gestört.
Ich glaube, interessant ist auch die Wahrnehmung. Ich glaube, junge Frauen haben eine ganz andere Sichtweise als Ältere, auch als Männer vielleicht auf das Video. Ich glaube, man kann da viel darüber diskutieren. Ne? Also, dass es unangemessen war, dass es, je nachdem, wie man es sieht, daneben war, das hat ja Manuel Hagel auch selbst eingeräumt. Ich glaube, das Problem ist immer bei solchen Videos, die im Wahlkampf hochkommen. Das Video an sich ist eine Sache, ne? Über das kann man diskutieren, aber die Reaktion darauf, das war, glaube ich, das Problem, dem man so versucht hat, eine etwas, ja, zwar eine Entschuldigung, aber keine, die auch keine richtige ist, so eine halbe Rechtfertigung. Und ich glaube, das war das Problem übrigens auch bei dem zweiten Video, das dann noch später kam, das mit der Lehrerin. Ne, da wurden alle Spitzenkandidaten in für sie unangenehme Situationen geschickt. Ne, das dürfen wir nicht ganz vergessen. Herr Frohnmeier musste bei einem Handwerker arbeiten, der nur Migranten angestellt hat. Also man hat jeden dorthin geschickt, wo es für ihn unangenehm ist. Und auch da gab es dann sicherlich provoziert eine etwas, sagen wir mal, etwas unwirsche Reaktion eines Kandidaten, die dann auch sehr ein bisschen zusammengeschnitten wurden. Auch da hat er sich dann nachher gerechtfertigt. Ja. Und ich glaube, das war das Hauptproblem bei beiden Videoaffären. Und das sagen mir auch unter vorgehaltener Hand manche CDUler, das war nicht geschickt, wie man da reagiert hat. Man kann natürlich die Frage stellen, war es fair, dieses Video zu posten zwei Wochen vor der Wahl? Ich würde sagen, fair war das nicht. Man hätte das Video zu jedem Zeitpunkt posten können, wenn man das gewusst hätte. Es war natürlich auch taktisch motiviert, kurz vor der Wahl so ein Video zu posten. Trotzdem kann man sagen, es war nicht gefälscht. Es war keine inszenierte Kampagne.
Ich möchte dir aber noch was mitgeben.
Aber gern.
Und das ist was, das ist mir extrem wichtig, weil das vergessen wir sehr, sehr häufig in dieser ein bisschen die Cancel Culture, die wir haben und die natürlich auch auf Social Media sich sehr schnell verliert. Denn es ist okay, wenn wir uns verändern, und man muss klar sagen, dieses Video war zu dem Zeitpunkt 7, 8 Jahre alt. Ich glaube, er war damals 28, 29 Jahre alt, als es aufgenommen wurde. Und dass es damals eine Aussage war, die problematisch ist, höchst problematisch ist, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Sollte man nicht. Sollte man einfach so stehen lassen. Aber wichtig ist, wie er heute damit umgeht und ob er bis heute gewachsen ist. Denn wenn wir Menschen absprechen, zu lernen oder zu wachsen und ihr eigenes Verhalten, ihre eigenen Ansichten zu reflektieren, dann sind wir mit der Gesellschaft verloren. Wir können Leute nicht für etwas verurteilen, das jahrelang her ist. So, ich kann sagen, ich verurteile den 28-jährigen Manuel Hage, aber das heißt nicht, dass ich den, wie alt ist er, 37?
Genau.
Dass ich den 37 Jahre alten Hage verurteile. Denn das möchte ich nicht. Ich weiß nicht, wie er heute ist, wie er heute denkt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wer Manuel Hage kennt, wie er heute ist, wie er agiert, ich habe selten einen respektvolleren und höflicheren und freundlicheren Politiker, auch übrigens im Umgang mit Frauen, kennengelernt als ihn. Er ist absolut korrekt, er gibt jedem die Hand, er nimmt sich Zeit für jeden. Also das Bild, das da teilweise kolportiert wurde, ne, auch in Unkenntnis der Person, nur aufgrund eines kurzen Videoschnipsels, das 8 Jahre her ist, hat überhaupt nicht mit dem übereingestimmt. Und ich kann schon verstehen, dass ihn das sehr gekränkt hat, dass da ein Bild von ihm gezeichnet wurde als Sexist, als, ja, als Rüpel, wie auch immer das dann karikiert wurde. Es gab ja dann leider im Internet auch noch ganz andere Zuweisungen, die im Bereich der Pädophilie gingen. Das war natürlich für ihn, und das verstehe ich, und für seine Familie absolut grenzwertig, ne? Und auch weit über die Grenze hinaus hinweg. Natürlich kann man das den Grünen nicht vorhalten, dass das im Internet dann völlig eskaliert. Leider ist das so, dass dann jegliches Maß verlieren geht. Aber das ist trotzdem, ne? Also das war natürlich eine schwierige Situation für ihn. Und ich finde, er ist auch ein Stück weit unfair beachtet worden. Trotzdem, wir wissen halt, in unserer Mediendemokratie passieren solche Videos und du musst lernen, damit umzugehen.
Raphael, du weißt, ich komme aus dem juristischen Bereich.
Ja.
Und da sagt man gerne Fahrlässigkeit.
Ja, das kann man.
Die Grünen haben es bewusst in Kauf genommen und, also, bei aller Liebe, man hat gewusst, wie sich das auf den Wahlkampf auswirken kann. Und letztendlich ging es hier um einen 0,5%. Es kann durchaus sein, dass dieses Video die CDU den Wahlsieg gekostet hat. Ich möchte gar nicht behaupten, dass es zu 100% so ist, aber es ist durchaus möglich. Bei dieser geringen Anzahl an Stimmen, die letztendlich den Ausschlag gegeben haben.
Ja.
So, und um es nochmal zu ergänzen, wegen der Videoaffäre, die du vorher angesprochen hast mit der Lehrerin, da ist vielleicht noch wichtig zu sagen, Hage kommt vom Dorf. So. Diese mediale Aufmerksamkeit.
Naja, Ehingen ist ein bisschen größer als ein Dorf, aber sagen wir mal, aus einem. Ja.
Das ist jetzt nicht die riesige Stadt.
Das stimmt, ja. Das ist schon richtig. Sagen wir mal aus dem ländlichen Bereich, ja.
Damit kann ich leben. Wir einigen uns darauf. Also, er kommt vom ländlichen Bereich. Und natürlich ist es da was völlig Neues mit derart großer medialer Aufmerksamkeit konfrontiert zu werden. Klar, er hat sich so ein bisschen, ich sag mal, hochgearbeitet über Lokalzeitungen, dann war mal im größeren Blatt. Ja.
Schon auch landesweit, ne? Da seit der Parteivorsitzende ist. Ja,
ja, aber es ändert nichts daran, dass es eine neue Art von Aufmerksamkeit ist, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Und bisher war es nicht so, dass er mit unbedingt negativen Inhalten aufgefallen ist. Das kam jetzt das erste Mal vor und dummerweise eben genau in so einer wichtigen Phase für so einen großen Wahlkampf. Und es war fast unvermeidbar, dass er an irgendeinem Punkt, und das war eben sehr unglücklich für ihn, dass es mit ihm durchgehen muss. Dass er sehr, ich will nicht sagen zusammengebrochen ist, aber man hat gemerkt, wie er ausgeschlagen hat, weil er hilflos geworden ist irgendwo in dieser Situation. Das ist eben dummerweise passiert, als er im Klassenzimmer bei dieser Lehrerin stand. Weil er eben sich von allen Seiten angegriffen gefühlt hat.
Und da kommen wir jetzt, glaube ich, zu einem wichtigen Punkt, der nennt sich Erfahrung, ja. Und man kann Manuel Hage nun wirklich nicht vorwerfen, dass er 37 ist, ne? Weil niemand kann man sein Alter vorwerfen. Er ist, du hast recht, kometenhaft aufgestiegen, ganz schnell, ganz früh mit 28 Jahren Generalsekretär gewesen, ist Parteivorsitzender geworden. Und ich glaube, man darf ihm auch zugestehen zu lernen. Vielleicht wäre das auch die richtige Reaktion gewesen, zu sagen, ja, ich habe das selber gesehen. Ich habe damals anders gesprochen, vielleicht war die Zeit auch eine andere, heute würde ich so nicht mehr reden und habe auch selber reflektiert und festgestellt, ja, wir haben uns seither weiterentwickelt. Ne? Das wäre die vielleicht etwas bessere Antwort gewesen. Und ich glaube, wir dürfen Manuel Hage zugestehen, dass er da noch lernen kann. Ne? Und er hat ja noch eine lange Zukunft vor sich. Ich gehe einfach davon aus, dass die Verhandlungen erfolgreich werden. Anscheinend ist ja heute auch ein Statement angesagt, möglicherweise. Also es gibt zumindest weitere Sondierungen. Ne? Vielleicht wird es tatsächlich sogar sein, dass wir mehr erfahren, wie die Koalition aussieht. Dann hat er alle Chancen. Er kann Minister werden, er kann zeigen in einem Ministerium, dass er gut regieren kann, gute Sacharbeit machen kann. Und mit 5 Jahren mehr Erfahrung wird der Wahlkampf in 5 Jahren vielleicht auch ganz anders aussehen. Ja, ich glaube, da sollten wir auch fair sein und einem jungen Politiker, der sehr talentiert ist, der wirklich vieles geleistet hat, die CDU hinter sich geleitet hat. Und das kann ich aus den Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, sagen, der auch intellektuell und was seine Fähigkeiten, Ideen hat, vieles drauf hat. Ich glaube, das ist nicht das Ende seiner Karriere, sondern eher sein Anfang. Und vielleicht kann man ja aus solchen Krisen auch was lernen.
Ein wahres Wort.
Ein wahres Wort.
Aber jetzt erzähl doch mal, wie sieht es konkret aus? Was passiert jetzt als nächstes?
Das Interessante war, in der letzten Woche war, nach dem Dienstag war erstmal Stille. Und zwar absolute Stille. Das muss nicht schlecht sein. Ja, wir Journalisten sind natürlich endlos neugierig. Wir wollen natürlich wissen, was reden die da, was passiert, wer spricht mit wem.
Nicht nur die Journalisten, natürlich auch alle, die ihre Stimme jetzt für grün oder schwarz abgegeben
haben. Richtig.
Fragen sich alle, was wird jetzt eigentlich aus meiner Wahl oder meiner Entscheidung.
Richtig. Die Wähler sind nämlich auch neugierig. Es wurde ihm gesagt, nur die Journalisten wollen das wissen. Nein, ne? Die anderen wollen das schon auch wissen. Ich verstehe, dass solche Gespräche natürlich nicht direkt vor einer Kamera stattfinden können, dass es einen vertraulichen Raum braucht. Weil, was ist denn passiert auch nach der Wahl? Ne? Die CDU war verletzt, die Basis war teilweise wütend. Wir hatten den Auftritt von Herrn Strobel, der gesagt hat, es gibt grünes Gift. Also da war unheimlich viel Ärger und Wut, natürlich auch Enttäuschung über den so knapp verpassten Wahlsieg. Das musste sich, glaube ich, ein Stück weit entladen. Und dann muss aber Vertrauen neu aufgebaut werden. Ich glaube, der Kern der Frage war, ob Manuel Hagel, Cem Özdemir, mir glaubt, dass er persönlich mit dem Video nichts zu tun hatte und nicht diese Art von Wahlkampf führt. Ich glaube, das ist durch viele Quellen, auch durch Boris Palmer, mittlerweile gut belegt, dass Cem Özdemir mir davon nichts wüsste. Und ich bin mir auch sicher, dass er es nicht gebilligt hat. Und ich glaube, dieses Vertrauen ist in ganz vielen kleinen Gesprächen langsam gewachsen. Dann gab es diese erste Sondierung. Wir hören, da war es noch angespannt. Das hat man auch den Mienen angesehen, der Verhandler. Und langsam entsteht da aber, glaube ich, ein vertraulicher Raum. Und deswegen, dass wir jetzt nichts gehört haben, fast 10 Tage lang, ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen, dass da hinter den Kulissen vielleicht durchaus was passiert.
Was könnte denn passieren? Was denkst du?
Tja, Politiker sagen ja immer sehr gerne, erst wird über die Themen gesprochen, dann über die Personen. Natürlich ist es genau umgekehrt, ja, völlig klar. Also weil die Personen und die Zahl der Ministerien, die sind ganz wichtig. Das heißt, da wird es sicher um die Machtverteilung gehen. Vielleicht erstmal, wer wird Landtagspräsident? Spannendes Amt, ne? Könnte man bei einer Parität der Mandate ja auch der CDU zuweisen. Und was meinst du, worum geht's noch?
Also primär frage ich mich eher, ob man auf den Vorschlag der CDU eingeht. Denn da ist ja meines Wissens nach schon einer aufgekommen jetzt.
Ja, da geht es um die Ministerien wahrscheinlich, um die Verteilung dazu, ne?
Richtig, ich habe mir jetzt im Einzelnen um die Ämter noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Aber ich habe mich natürlich gefragt, ist es fair, könnte man diesen Vorschlag der CDU jetzt annehmen? Und zwar hat die CDU ja gesagt, okay, hey, liebe Grüne, ihr stellt unseren Ministerpräsidenten. Ihr habt ja dann auch das Staatsministerium. Dafür kriegt ihr aber auch nur noch 5 Ministerien und wir dafür 7.
Mhm.
Das hat die CDU gesagt. Da habe ich mir so Gedanken gemacht, ist es jetzt fair, weil ich mein Prinzip 7 Ministerien gegen 5 plus MP plus Staatsministerium gibt ja auch irgendwo 7. Aber wird es gleich gewichtet?
Ja, naja, also bisher hat man das anders gerechnet, bisher hat man den Ministerpräsidenten rausgerechnet. Und das Staatsministerium ist ja de facto mehr so eine Staatskanzlei, also sozusagen ein ganz großes Büro des Ministerpräsidenten. Da gibt es zwar einen Staatsminister, es gab aber auch andere Konstruktionen, das waren auch nur sozusagen Leiter der Staatskanzlei ohne Kabinettsrang. In der Vergangenheit gab es da verschiedene Konstruktionen. Wenn man ehrlich ist, kann man den nicht richtig mitrechnen. War in der Vergangenheit auch nicht so. Dahinter steckt ja die Idee, es muss absolut paritätisch sein. Hier dürfen im Kabinett nicht überstimmt werden. Das ist natürlich eine theoretische Diskussion, weil im Kabinett wird in der Regel selten abgestimmt, schon gar nicht konfrontativ. Ja, da gibt es ja keine Mehrheitsentscheidung. Im Kabinett wird das abgesegnet, was vorher ausgehandelt wurde. Aber da geht es, glaube ich, auch viel um Symbolik, ne? Dass man am Ende sagt, wir sind gleich stark, wir sind auf Augenhöhe und das muss sich eben auch hier niederschlagen. Ich glaube persönlich nicht, dass die Grünen sich darauf einlassen. Das ist eine Verhandlungsposition, mit der man reingeht. Wahrscheinlich wird man sich dann vielleicht am Ende auf 6,6 rechnen oder die Ministerien vielleicht sogar ganz neu zuschneiden, ne?
Zum Thema gleich auf, Grüne und CDU werden ja je 56 Sitze im neuen Landtag bekommen. Spricht ja schon irgendwie dafür, dass im Prinzip, ich sag mal, beide alle Karten oder keine, wie man es sehen möchte, in der Hand haben.
Unbedingt, das hat es auch noch nie gegeben in der Geschichte von Baden-Württemberg, dass zwei Parteien gleich stark sind und die Regierung stellen. Und natürlich war der Vorsprung sehr gering. Das heißt, es waren wenige Stimmen, die am Ende den Ausschlag gegeben hat, 27.000 waren es. Aber politisch ist völlig klar, und das haben auch alle vorher gesagt, wer nur eine Stimme mehr hat, stellt den Ministerpräsidenten. Ich glaube, das wird auch inzwischen von der CDU nicht mehr in Frage gestellt.
Der Ausschlag würde ja auch dazu passen.
Der würde dazu passen, ja. Man versucht natürlich jetzt einfach eine Verhandlungsposition aufzubauen. Das ist so ein bisschen wie bei Tarifverhandlungen, ne? Also die Arbeitgeber sagen, wir sind völlig verarmt, wir können nur 0,5% Lohn zahlen. Die Gewerkschaften werfen sich vor Empörung in den Staub und sagen, um Gottes Willen, wie sollen unsere Arbeitnehmer ihre Kinder durchfüttern? Wir wollen 5% mehr Lohn. Am Ende wissen wir, wie es ausgeht. Je nach Stärke der beiden Partner wird es irgendwo bei 2% landen. Und so wird es hier wahrscheinlich auch sein. Interessant ist, dass halt erstmal darüber diskutiert wird. Ne? Deswegen sagte ich ja, es geht erstmal um die Person, um die Machtverteilung. Ich glaube auch, dass wir dem Landtagspräsidenten nochmal eine besondere Aufmerksamkeit widmen müssen, weil beide können natürlich sagen, eigentlich sind wir die stärkere Partei. Und die anderen sagen, ja gut, wir sind aber gleich stark, du stellst den Ministerpräsidenten, dürfen wir nicht den Landtagspräsidenten stellen. Beides kann man irgendwie argumentieren.
Was sagst du denn, wer könnte Landtagspräsident werden?
Das ist eine sehr interessante Frage. Es gibt da ja viele Stimmen, die sagen, Thomas Strobel könnte dieses Amt anstreben.
Unser aktueller Innenminister.
Unser aktueller Innenminister, der ja, wie wir wissen, ein Grünenversteher ist eigentlich, zumindest vor seinem Auftritt bei Markus Lanz vor 2 Wochen. Aber er hat nämlich damals das erste grün-schwarze Bündnis maßgeblich vorangetrieben. Übrigens damals gegen erhebliche Widerstände der Partei. Der Spitzenkandidat Guido Wolf wollte das ausschließen. Und hat Thomas Strobel gesagt, nein, wir verhandeln und versuchen das. Ne? Also er ist der Grünenversteher, hat sich mit Kretschmann ein bisschen zu einer persönlichen Freundschaft gut verstanden.
Also ein Grünenflüsterer.
Das könnte man so sagen. Nicht der Pferdeflüsterer, sondern der Grünenflüsterer. Ja, da wird es, glaube ich, eher der Punkt sein, ob er in seiner eigenen Partei, in seiner eigenen Fraktion genügend Mitstreiter findet, weil da war er ja nicht nur beliebt, wie wir wissen. Ne? Aber wäre eine interessante Variante, der natürlich ein großes Zugeständnis wäre, der Grünen, weil eigentlich sind sie die stärkste Partei. Und natürlich ist Muhterem Aras, die langjährige Landtagspräsidentin, ein Symbol, ne, für die Partei, auch für den Aufstieg von Migranten und von einer sehr offenen und aktiven Politik, die den Landtag geöffnet hat für das Publikum. Also das wird den Grünen schwerfallen, das Amt abzugeben. Aber könnte natürlich eine Kompensation sein, dass man sich vielleicht bei der Zahl der Ministerien dann vielleicht doch etwas genügsamer zeigt. Ne? Also du siehst, da hängt wahrscheinlich alles mit allem zusammen. Und am Ende wird ein großes Paket stehen und man wird sich vielleicht auch was geeinigt haben. Aber das werden wir noch nicht so schnell erfahren.
Aber jetzt spinnen wir das Ganze mal weiter. Was passiert denn, wenn wir uns nicht einigen?
Tja, das Szenario ist ja auch schon durchgespielt worden in diesen Tagen. Ne? Und so unwahrscheinlich es sein mag, aber es gibt einen gewissen Automatismus, ne? Weil am 12. Mai konstituiert sich der Landtag und wir wissen ja, wenn die Landesverfassung kennen, was passiert nach 3 Monaten?
Am 12. August muss spätestens der Ministerpräsident gestellt werden.
Sonst gibt es Neuwahlen und zwar ganz automatisch. Ne? Und man guckt ja selten in Landesverfassungen, ne? Aber jetzt ist so ein Moment, wo man mal genau reinschaut und da steht nämlich noch was ganz anderes drin. Da steht nämlich drin, der Ministerpräsident muss mit der absoluten Mehrheit der Mitglieder des Landtages gewählt werden. Absolute Mehrheit der Mitglieder. Das heißt, wir brauchen mindestens diese 79 Stimmen, die es jetzt sind, um bei 157 Abgeordneten eine Mehrheit zu haben. Also wegbleiben gilt nicht, enthalten gilt nicht. Und andere Bundesländer oder auch der Bundestag haben ja die Konstruktion, dass man im dritten Wahlgang sich mit relativer Mehrheit wählen lassen kann. Das ist jetzt in Baden-Württemberg ausdrücklich nicht vorgesehen.
Ja, aber das beantwortet meine Frage noch
nicht, lieber
Raphael. Du bist es ganz elegant, bist du gerade darum herumgepenzelt, wie ein richtiger Politiker.
Das stimmt, ja, siehst du.
Aber mich wirst du nicht los.
Ich habe zu viel Politiker beobachtet, ja. Mhm. Was war deine Frage nochmal?
Du musst es anders sagen. Du bildest einfach eine sehr gute Journalistin aus, die nicht von ihrer Frage abweicht. Mhm. Nur weil du sie nicht direkt beantwortest.
Schon mal Learning gehabt, ja. So, die Frage war nochmal was?
Ich möchte von dir wissen, was denn passiert, wenn sich Grüne und CDU jetzt nicht einig werden.
Ja, was passiert? Also es gibt zwei Varianten. Es gibt eine Minderheitsregierung, theoretisch möglich. Ja, ich habe gerade gesagt, dass das nicht geht. Aber natürlich kann man einen Ministerpräsidenten wählen und dann aber nachsagen, wir bilden aber keine gemeinsame Regierung. Das heißt, die Grünen würden ja allein die Regierung stehen, theoretisch noch unwahrscheinlicher die CDU allein die Regierung stellen. Dann aber müsste sich die Regierung bei jeder Abstimmung eine Mehrheit suchen. Übrigens auch beim Haushalt, ne, was besonders heikel ist. Das wäre sicher kompliziert. In nordischen Ländern ist das total normal. In Dänemark, in Schweden, da ist das geübte Tradition. Aber hier in Baden-Württemberg, auch in Deutschland, haben wir damit ganz wenig Erfahrung. Es gab mal so Experimente in Sachsen-Anhalt. So richtig gut gelungen ist das, glaube ich, nicht. Ne? Zumal wir ja ein sehr schwieriges Parlament haben. Ne?
Ich wollte gerade sagen, bei der Minderheitsregierung hast du natürlich auch einen großen Faktor, den du nicht unterschätzen darfst. Grüne und CDUs, und zwar die am, sagen wir mal, stärksten vertretene Parteien, aber es gibt eben auch noch die AfD. Und sowohl Grüne als auch CDU haben mehrfach signalisiert, dass sie auf gar keinen Fall mit der AfD zusammenarbeiten werden. So, bei einer Minderheitsregierung wären sie aber mehr oder weniger daran gebunden, zu sagen, okay, egal welche Partei mit meinem Vorhaben mitgeht, ich freue mich quasi über jede Stimme, die ich kriegen kann. Das bedeutet, wenn CDU und Grüne sich uneinig sind, aber die AfD sich jetzt auf eine von beiden Seiten schlagen würde, dann würde man, ich sag mal, diesen Vorschlag durchbekommen, aber eben nur in Zusammenarbeit mit der AfD. Und da haben beide Parteien ganz klar signalisiert, dass sie das nicht wollen. Das bedeutet ja im Prinzip, die Minderheitsregierung ist gestorben.
Absolut. Also in der Konstellation wäre eine Minderheitsregierung extrem kompliziert. Es würde nur funktionieren, wenn es de facto doch eine Art informelle Zusammenarbeit gäbe. Wenn CDU und Grüne sagen würden, okay, es reicht nicht für eine gemeinsame Regierung, wir vertrauen uns nicht so weit, dass wir eine gemeinsame Regierung bilden, aber ich toleriere den anderen Partner. Das heißt, ich wähle den Ministerpräsidenten aktiv mit, verzichte aber auf alle Ansprüche auf ein Ministerium oder selber in der Regierung zu sitzen. Und dann müssen wir halt für jedes einzelne Thema miteinander verhandeln. Ne? Wir müssten zwar auch verhandeln, wenn wir in einer Regierung säßen, dann wäre es aber etwas einfacher. De facto ist in dieser Konstellation vom Parlament gar nichts anderes möglich. Und das halte ich jetzt für sehr unwahrscheinlich, weil das würde ja bedeuten, dass entweder die Grünen oder die CDU auf jeden Anspruch verzichten, in dieser Regierung aktiv mitzugestalten, sondern sozusagen mit ansehen müssten, wie der andere Partner alle Ministerien auf der Kabinettsbank besetzt und dem nur zugucken könnten und dann halt immer mühsam versuchen, ihre Positionen durchzusetzen. Ich glaube, das ist machttaktisch und aber auch politisch für keine der Parteien wirklich interessant oder attraktiv. Und du hast völlig recht. Würde man das anders machen, gäbe es Zufallsmehrheiten, die irgendwie abgestimmt sind und die Wahrscheinlichkeit wäre sehr groß, dass die AfD dann de facto auch mitregiert, was keiner möchte. Deswegen, Minderheitsregierung halte ich ehrlich gesagt für völlig ausgeschlossen.
Was wäre denn die Alternative?
Ja, wenn man sich gar nicht einigt, ne? Also nehmen wir an, es gäbe jetzt ein völliges Zerwürfnis, man würde tatsächlich versuchen, immer wieder zu verhandeln, aber es funktioniert nicht. Es gibt ja auch Stimmen wie in der CDU, die sagen, jetzt lass das mal an die Wand fahren, dann würde es Neuwahlen geben.
Der Worst Case sozusagen.
Und die Frage ist, was würden beide Neuwahlen bringen? Ne? Man kann natürlich darauf hoffen, dass der Wähler dann anders entscheidet und die CDU am Ende ein Müh vorne legt. Ne? Aber ich glaube, das ist sehr spekulativ. Dann wird es um die Frage gehen, wer hat den schwarzen Peter, wer war schuld, damit man sich das gegenseitig zuschieben. Ich glaube, die einzigen, die am Ende davon profitieren werden, ist die AfD, weil die sagen wird, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir haben hier eine Krise, wir haben hier einen Iran-Krieg und die beiden Parteien haben nichts Besseres zu tun, als ein halbes Jahr Befindlichkeiten zu pflegen. Halte ich auch mittlerweile für sehr ausgeschlossen. Es gab sicher Phasen, wo wir gedacht haben, ob die sich noch einigen, scheint so zerrüttet zu sein. Und wenn man die Minen gesehen hat bei den ersten Gesprächen, das war auch wirklich finster bis angespannt. Aber gut, ich meine, das war vielleicht auch vieles Verhandlungstaktik und Theater. Ich bin mir ganz sicher, die werden sich relativ schnell einigen. Vielleicht erfahren wir sogar vor Ostern schon mal was Wichtiges.
Also ich glaube, einzelne Stimmen sind natürlich dann immer mal wieder laut und dann hört man eben wieder was wegen, wie du so schön gesagt hast, lass es gegen die Wand fahren. Aber ich glaube, ernsthafte Sorgen brauchen wir uns da nicht machen. Auch wenn man sagen muss, Grüne und CDU sind ja die letzten Jahre klargekommen. Die letzten, lass mich lügen, 8 Jahre?
Zehn Jahre.
10 Jahre schon?
Ja.
Vor 10 Jahren, da bin ich noch aus der Schule gegangen.
In der Tat. So, manche, du gehörst zu der Generation, die sagen kann, ich habe keinen anderen Ministerpräsidenten gekannt als Winfried Kretschmann oder so. Fast.
Also sagen wir mal so, aktive Politik interessiert habe ich mich da noch nicht. Insofern mittlerweile natürlich durch meine Arbeit hier kann ich das
ja,
mit die bisherigen Ministerpräsidenten aufsagen. Ich kann aber nicht sagen, dass ich mich vor 10 Jahren schon so für Politik interessiert habe, wie ich es heute tue.
Ich habe das nur deswegen erzählt, weil in meiner Jugend haben wir immer gesagt, ich kenne keinen anderen Bundeskanzler als Helmut Kohl. Das war auch wirklich so. Wir konnten uns an nichts anderes erinnern, als Helmut Kohl 98 abgewählt wurde. Da war die Vorstellung, dass die Worte Bundeskanzler Kohl nicht zusammengehören, für uns völlig absurd. Ja? Von daher, ja.
Also 98, da war ich noch nicht mal geplant.
Okay, Mist. Wir kommen hier wieder an den Punkt, Leon.
Aber Helmut Kohl ist mir ein Begriff.
Siehst du?
Möchte ich kurz anmerken. Also,
haben wir mal wieder eine Gemeinsamkeit gefunden.
Aber kommen wir zurück zum Thema, denn morgen passiert was.
Ja, tatsächlich, beziehungsweise wir zeichnen ja Montag auf. Möglicherweise ist es dann am Dienstag der heutige Tag, ne? Wenn der Podcast erscheint. Tatsächlich hören wir, dass heute wieder sondiert wird und vielleicht sogar ein Statement abgegeben wird. Das ist ein Zeichen der Hoffnung, dass da tatsächlich Einigung stattfindet. Wäre jetzt auch ganz geschickt, so vor Ostern noch ein bisschen ein friedliches Signal zu setzen. Das ist auch, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen das, was man hört. Klar, es gibt in der CDU so ein bisschen die Sehnsucht nach einer anderen Politik. Da haben wir eine halb prominente Stimme letzte Woche noch gehört. Herr Atzger, das ist der Vorsitzende der Mittelstandsunion. Das ist so der mittelstandswirtschaftsfreundliche Flügel der Union. Der hat gesagt, naja, der Wahlkampf, der war im Schlafwagen und endete in kollektiver Depression, hat den Kandidaten Manuel Hagel sehr scharf angegriffen, ist dafür aber selbst wiederum sehr scharf kritisiert worden, weil er sich eben im Vorfeld nicht geäußert hat und dann so nachtritt in einer Phase, wo die Verhandlungen spitz auf Knopf stehen. Aber so umstritten diese Person sein mag, es spricht natürlich für einen Teil der Partei, die schon gerne eine ganz andere Politik machen würde und vielleicht auch gerne es mal probieren würde mit der AfD. Die Parteispitze der CDU, Manuel Hagel, auch Kanzler Merz in Berlin, haben das immer vehement abgewehrt. Aber wir werden die Frage natürlich schon stellen müssen, vielleicht auch in Ostdeutschland, ob es immer gelingt, die sogenannte Brandmauer da aufrechtzuerhalten. Ist aber aktuell kein Thema. Ich bin mir sicher, wir werden jetzt relativ schnell und ich glaube sogar auch sehr geräuschlos auf die nächste grün-schwarze Koalition zusteuern. Dazu ist die Lage auch wirklich zu ernst.
Ich glaube auch in Ostdeutschland ist die Lage noch eine andere. Da haben wir auch mit ganz anderen Prozentpunkten umzugehen. Da sind wir hier noch weit davon entfernt. Und so gut wie bei uns die Grünen abgeschnitten haben, brauchen wir uns da, glaube ich, auch vorab noch keine Sorgen machen.
Ich finde zwei Sachen sehr beruhigend. Die Jungwähler in Baden-Württemberg haben nicht AfD als stärkste Partei gewählt, wie es in Rheinland-Pfalz der Fall war, sondern tatsächlich die Grünen. Auch die CDU ist da relativ gut abgeschnitten. Und natürlich sind 18,8% jetzt erstmal erschreckend, weil es fast doppelt so viel ist oder ein Drittel mehr als bisher. Aber wir dürfen nicht vergessen, die AfD war weit, weit drüber. Die war in Umfragen schon bei 3, 4, 25%. Es wurde sogar die Frage gestellt, ob die nicht stärkste Partei werden. Also die AfD hat ihren Zenit gerade ein Stück weit überschritten. Das hängt an verschiedenen Punkten. Die Vetternwirtschaftsaffäre hängt der Partei in den Kleidern. Wir hatten ja in Baden-Württemberg den AfD-Abgeordneten Rüdiger Kloß, der gesagt hat, das ist nicht mehr meine Partei. Dafür sind wir nicht angetreten. Wir sind die Partei der kleinen Leute, nicht die eigene Familie alimentieren. Also es war eine denkwürdige Pressekonferenz, wo er aufgetreten ist. Und
da warst du ja live dabei, nicht?
Da war ich live dabei. Also es war schon bemerkenswert. Ich meine, das ist jemand, der in der Partei jetzt nicht, der ist eher isoliert. Aber das spricht natürlich schon dafür, dass an der Basis das nicht nur gut ankommt, weil Herr Frohnmeier, der Spitzenkandidat, hat ja bis zu 3 Verwandte von anderen Abgeordneten anstellen lassen. Ich glaube, das berührt schon ein Stück weit das Selbstverständnis der Partei. Und ich glaube auch, das, was Donald Trump in den USA gerade macht, das zeigt, glaube ich, so manchen, der ein bisschen nachdenklicher ist, dass das, was Rechtspopulisten regierenden, vielleicht nicht das beste Vorbild ist.
Jetzt sind wir schon in Amerika angekommen.
Ja.
Raphael, wir schweifen ab.
Ja, aber so ganz falsch ist es nicht, weil ich meine, was passiert hier?
Hab ich nicht gesagt.
Ja, da ist was dran. Vielleicht werfen wir tatsächlich noch einen kleinen Blick über Baden-Württemberg hinaus, ne? Weil wir sind ja mitten in einer globalen Krise. Der Ölpreis explodiert.
Das ist mir aufgefallen,
ja,
stell dir vor.
Siehst du, ich habe ja den Vorteil, dass ich ein Elektroauto habe und mir das nicht so auffällt. Angeber, ich weiß. Aber
du hörst dich schon fast an wie unser Ex-Bundeskanzler Scholz.
Ja.
der mal tatsächlich gesagt hat, ich tanke nicht, ich weiß nicht, wo die Spritpreise liegen. Und damit ganz große Empörung ausgelöst hat. In etwa so fühle ich mich jetzt auch.
Tatsächlich hat der Umweltminister ja auch gesagt, naja, Leute, regt doch nicht so auf, ich habe ja ein E-Auto. Ja, also das ist natürlich nicht die richtige Antwort. Wobei, wenn wir ein bisschen vorausschauen, ist es vielleicht doch die richtige Antwort, weil wir vielleicht doch jetzt auch die Chance nutzen sollten, unabhängig von Mineralölkonzernen zu werden. Hilft natürlich jetzt in der aktuellen Lage überhaupt nicht. Aber wir schweifen schon wieder ab.
Ja, du wolltest abschweifen. Du wolltest noch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken.
Das stimmt. Also ich glaube, und jetzt kommen wir wieder auf die Koalitionsverhandlung zurück. Wir sind in einer globalen Krise. Ne? Wir haben Iran-Krieg. Wir haben im USA einen Präsidenten, der völlig irrational agiert und mit Zöllen die Welt überzieht, die Wirtschaft ins Chaos stürzt. Wir haben einen Krieg in der Ukraine. Die Lage ist viel zu ernst, als dass die Parteien jetzt über Wochen oder gar Monate sich mit Befindlichkeiten, wer was im Wahlkampf gesagt hat, agieren könnten. Und ich glaube, das ist auch der CDU relativ schnell klar geworden nach diesem kurzen Aufwallen. Wir hören auch aus dem Handwerk und aus den Unternehmern, die Pustruppen der CDU, die gesagt haben, Leute, jetzt ist gut, jetzt muss regiert werden, ihr braucht jetzt hier eine Mehrheit. Und wir haben ja noch gar nicht über Inhalte gesprochen. Ne? Ich meine, wir reden jetzt nur über Befindlichkeiten und Posten. Es wird ja auch darum gehen, was will diese neue Regierung denn bewirken? Was sind denn die ersten wichtigen Ziele? Wie kommen sie voran mit Bürokratieabbau und mit Entlastung der Wirtschaft?
Na, dann erzähl doch mal, wenn wir diesen politischen, ich sag mal, Kindergarten wegschieben.
Genau.
Was bleibt denn dann an Inhalten? Was wissen wir schon?
Tja, was wirklich interessant ist, wenn man mal Özdemir und Hagel im Wahlkampf zugehört hat, die Unterschiede waren ja gar nicht so groß. Also, wir erinnern uns, Özdemir hat gesagt, Videoüberwachung in öffentlichen Plätzen. Hagel hat gesagt, ja, das haben wir schon lange gefordert. Umgekehrt, Social Media Verbot haben sich auch gegenseitig überboten, fast in Aussagen. Es gab ganz wenig Unterschiede. Özdemir hat die Grünen so weit in die Mitte gerückt. Übrigens auch zum Überraschen mancher Grüner, die sich schon gefragt haben, welche Position sie da plötzlich vertreten. Und da ja beide gesagt haben, das Wahlprogramm ist unsere Basis, frage ich mich dann, wo sind denn noch die großen Unterschiede?
Kriegen wir einen Kretschmann 2.0? Also ich meine ja nur, ich habe unseren bisherigen MP immer so wahrgenommen, dass es eigentlich ja, ein CDUler im grünen Jackett ist.
Das war definitiv so, in dem Sinne zumindest, dass Kretschmann sich als wertkonservativ gesehen hat. Und ich glaube, die CDU auch immer ein bisschen als Vorbild, ne, wie man Macht organisiert. Und ich glaube, Özdemir ist sogar noch fast noch mehr realo als Kretschmann, zumindest wenn man den Wahlkampf zugrunde legt. Kretschmann hat dann, glaube ich, in umweltpolitischen Fragen schon ab und zu mal auch noch ein bisschen eine klare Kante gezeigt. Özdemir hat das gefühlt komplett abgeschliffen. Also ja, ich glaube, Kretschmann 2.0 wird sein. Natürlich ist ein Winfried Kretschmann nicht kopierbar. Ne? Das ist ein anderer Typus, aber von der Art, wie man Politik macht, sind die unheimlich ähnlich. Und auch in der Art, wie man pragmatisch an Dinge rangeht. Cem Özdemir erzählt ja immer gerne die Geschichte, als er auch noch das Bildungsministerium übernehmen musste, ne, in der Endphase der Ampelregierung. Da hat er nicht einfach nur seine Parteileute reingesetzt, sondern hat Annette Schavan angerufen, die ehemalige Kultusministerin, und gefragt, wen empfiehlst du mir denn? Und hat er einen CDU-Abteilungsleiter eingesetzt. Na, also Özdemir kultiviert ja auch dieses, ich bin über Parteigrenzen hinweg, ich finde eine Lösung. Und er hat uns mal gesagt, ich habe mit Horst Seehofer verhandelt. Und wer mit Horst Seehofer verhandelt hat, der findet mit jedem eine Lösung. Ich glaube, das könnte da ein Signal sein, dass da was.
Möchtest du das ausführen? Warum ist das denn so?
Na, ich glaube, Horst Seehofer ist...
Bringe ich dich in eine interessante Lage, gell?
Mir gar nicht. Nein, also ich muss nur überlegen, was ich jetzt sozusagen nach vorne schiebe. Horst Seehofer ist, glaube ich, einer der unberechenbarsten Verhandlungspartner überhaupt, der tatsächlich heute das eine und morgen das andere sagt. Das hat vielleicht eine gewisse Tradition bei der CSU, aber da haben ja selbst die eigenen Parteifreunde und auch die CDU immer gesagt, naja, also mit Horst Seehofer verhandeln ist schwieriger, als mit den Grünen zu sprechen. Also ich glaube, Özdemir hat den großen Vorteil, dass er nahezu alles erlebt hat, wer auf einer Bauernkundgebung ausgebuht wurde, wer tief gestürzt ist, über eine Bundesmeisterfähre zurückgekommen ist. Ich glaube, der hat wirklich schon alles erlebt. Und ich glaube, das kann in so einer Situation helfen, ja, indem man einfach mit seiner Erfahrung das einbringt. Und auf der Gegenseite ist mit Manuel Hagel durchaus jemand, der auch in den letzten 10 Jahren, du hast es gesagt, ne, immer sehr pragmatisch und auch sehr konsensorientiert agiert hat. Er war nicht die ganzen 10 Jahre dabei, aber die letzten Jahre hat er die Verantwortung getragen. Und Winfried Kretschmann, der, glaube ich, da eine ganz gute Quelle ist, hat bei allen Gelegenheiten gesagt, Er hatte nie einen Grund zu zweifeln, dass das Wort von Manuel Hale nicht gilt. Also da gab es durchaus auch eine Verlässlichkeit. Und ich glaube, da wird man relativ schnell wieder zurückkommen. Vielleicht müssen halt Özdemir und Hagel als Personen, die sich vorher so gut wie nicht kannten, noch eine gemeinsame Basis entwickeln.
Das heißt, es gab schon eine Vertrauensbasis und da könnte man jetzt anstreben, wieder hinzukommen.
Ich glaube auch. Also es wäre ja auch absurd, wenn wir jetzt hier 5 Jahre lang Ampeltheater hätten. Ne? Also wenn jeder sich jetzt das Schwarze unter den Fingernägeln nicht gönnt und um jeden Preis, jeden Zentimeter Landgewinn kämpfen würde, da käme ja auch nichts dabei raus. Und ich glaube, die Erfahrung ist aus der Ampelzeit, keine Partei gewinnt dadurch. Also am Ende stehen alle als Verlierer da, die es nicht hinbekommen haben. Gilt übrigens auch für Berlin. Ich glaube, die Große Koalition würde dringend am besten mal konstruktiv zusammenarbeiten, Kompromiss bieten und den gemeinsam vertreten. Zu glauben, man müsste jeden immer gegen Schienbein treten, wenn man eigentlich nebeneinander steht und einen Kompromiss vorstellt. Ich glaube, dass es den Wähler überhaupt nicht gutiert und auch keine Partei gut tut. Insofern könnte Baden-Württemberg wieder ein Vorbild werden, auch für die Bundesregierung.
Aber man muss ja sagen, so funktioniert Demokratie, indem man Kompromisse eingeht, indem man eben sagt, die Wähler haben sich bewusst nicht nur alle für die eine Partei entschieden, sondern jeder hat etwas, wo er gut drin ist, wo er richtig drin liegt. Und nur wenn wir quasi von allem das Beste nehmen, können wir gute Politik machen. Und wenn wir eben keine Zugeständnisse mehr machen, keine Kompromisse mehr eingehen, wo kommen wir dann hin?
Und ich sage dir, Leonie, das ist die Stärke unserer Demokratie. Man sagt ja immer gern, naja, die autokratischen Systeme, die entscheiden schneller, na, die können schneller Sachen umsetzen. Aber ich glaube, nicht immer zum Besten. Und das ist unsere Stärke, dass alle Aspekte berücksichtigt werden und dann die beste Lösung rauskommt. Und ich glaube, da dürfen wir selbstbewusst sein und sagen, da sind wir stolz drauf.
Bei solchen Entscheidungen muss man natürlich auch immer fragen, um welchen Preis. Und da haben wir eben den großen Vorteil in unserer Demokratie. Der Tribut ist geringer, der Preis ist geringer, sage ich mal.
Absolut.
Und ich glaube, damit kommen wir auch schon ans Ende unserer Folge.
Das ist ein perfektes Schlusswort. Also von daher sind wir jetzt bei der Demokratie und in Amerika gelandet. Ja, super. Sehr spannend, Leonie. Ich glaube, es wird interessant werden. Jetzt ist so ein bisschen Ostern, wahrscheinlich Osterfrieden, Osterpause. Aber ich glaube, wir werden uns mit dem Thema noch öfter beschäftigen.
Du meinst, der Osterhase bringt vielleicht so eine Koalitionsvereinbarung?
Ein schwarzes und grünes Ei liegt im Osternest.
Nein, sag bloß.
Wir fragen nur, wie viele, ne? Super. Also vielen Dank, war wieder eine gute Runde und danke auch Sie als Zuhörer, dass Sie zugehört haben. Gucken Sie immer auch gerne bei www.staatsanzeiger.de vorbei. Da haben Sie ständig aktuelle Nachrichten und Sie können auch ein Webabo abschließen, jetzt ganz günstig, kleiner Werbeblock, das soll es sein. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Vielen Dank.
Genau, denn wir können nicht nur reden, wir können auch schreiben.
So sieht's aus.
Bis dahin.
Danke.